Herzlich willkommen zum Podcast Live Talk, Podcast Seite 1, der Literaturpodcast an Rhein und Ruhr. Wir begrüßen alle Gäste, die gekommen sind und freuen uns sehr darüber, dass Sie ihr da seid. Wir machen gemeinsam diesen Podcast, Bernhard Klafke und ich, Daniele Wall. Und unser Gast heute ist Sepp Oberpichler. Wie geht's dir heute?
Mir geht's super. Also ich fühle mich gut. Ich stehe hier rum und spreche gleich mit euch, glaube ich.
Genau. Autor des Buches Sounds of Ruhrgebiet und anderer Bücher und Musiker und selber Podcaster.
Ja,
hast
genau.
Du noch was zu ergänzen, wer du bist?
Ich bin noch viel mehr, glaube ich. Also Papa bin ich, ich habe eine PR-Agentur und ich habe einen Plattenladen, ja, einen Hund und sowas alles.
Zum Aufwärmen haben wir uns etwas ausgedacht.
Okay.
Ein kleines Entweder-Oder-Fragespiel. Am Strand, barfuß oder Flipflops?
Ich hasse Flipflops, also barfuß.
Meer oder Berge?
Meer.
Fernseher oder Comic?
Oh, beides. Aber Comic eigentlich. Fernseher nur, wenn da eine schöne DVD drin liegt.
Hörbuch oder Papier?
Papier.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Die nächste Frage brauche ich nicht stellen. Vinyl oder Spotify?
Vinyl.
Frühstücksei hart oder weich?
Hart.
Passt die nächste Frage. Hardcover oder Taschenbuch?
Hardcover.
Akustik oder E-Gitarre?
Beides.
Spielst du selbst?
Beides spiele ich selbst.
Meine Lieblingsfrage, Frikadelle oder Bulette?
Frico.
Warum?
Immer.
Okay.
Apple oder Android?
Apple.
Vollkornbrot oder Toast?
Vollkorntoast.
Ah, auch schön. Sehr schöne Antwort.
Ja, lecker.
Deine Wurzeln liegen im Ruhrgebiet. Wie hat die Region dein Schaffen beeinflusst?
In jeglicher Hinsicht. Also ich bin ja tatsächlich hier geboren, auf dem Gelände der heutigen Uni, da wo heute der Asta ist, da war früher so ein Entbindungsding und da bin ich geboren. Also schon damals auf dem Tempel der Hochkultur.
Also auf dem Gelände der Uni direkt geboren.
So, in die Welt gespuckt. Ja, aber ich bin tatsächlich Stahlarbeiterkind, habe von daher hier, glaube ich, eine ganze Menge mitgenommen. Und das findet sich ja auch überall wieder.
Und das beeinflusst, dein Buch Sounds of Ruhrgebiet hat es beeinflusst, da kommt Ruhrgebiet ja schon im Titel vor. Ja. Und die anderen Bücher?
In jedem Buch findet man Spuren meines Lebens. So doof sich das. Nein, ist aber so. Wenn man auch besonders zwischen den Zeilen lesen kann, wird man sehr vieles wiederfinden. Besonders in dem Roman, den ich mal geschrieben habe, Chuck Berry over Bissingheim, da wird ja sehr genau erklärt, wie Opa Wallusch, der ja aus Bissingheim kommt, den Rock'n'Roll erfunden hat. Und das wäre ja ohne das Ruhrgebiet, ohne Duisburg, ohne Bissingheim gar nicht möglich gewesen.
Der Rock'n'Roll ohne
Der Rock'n'Roll ist ohne Bissingheim nicht denkbar.
Okay.
Man vertut sich, man unterschätzt Duisburg ja immer wieder und ganz gewaltig. Ja, ja, ja. Wenn man sich mit der Geschichte Duisburgs auseinandersetzt, da kommen Geschichten zutage.
Da weiß Opa Wallusch ein Lied von zu singen.
Auf jeden
Fall.
Ein Rock'n'Roll-Lied.
Richtig.
Gibt es besondere Erlebnisse oder Personen aus deiner Kindheit und Jugend, die deinen kreativen Werdegang geprägt haben?
Ja, tatsächlich gibt es die. Und zwar meine damalige Kunstlehrerin Erika Bodemar. Ich war ja auf dem Mannesmann-Gymnasium, Stahlkind, klar. Da hatten wir eine Kunstlehrerin, Erika Bodemar, die auch hier in der Duisburger Kunstszene sehr verwachsen war. Die hat mich gefördert, muss man wirklich sagen. Die hat relativ schnell irgendwas in mir gesehen und hat mich dann mit Literatur versorgt, auch damals noch, als ich im Studium war. Ich hatte ja keine Kohle und nichts und dann hat sie mich ab und zu zum Pellkartoffelessen eingeladen und hat mir dann Bücher zugesteckt. Und ich weiß noch, ich habe im Grundstudium hatte ich eine Proseminararbeit geschrieben über Adorno und plötzlich sagte Erika zu mir: Adorno, warte mal, da habe ich noch Briefwechsel. Ich sage, wie, du hast Briefwechsel? Ja, Adorno? Und tatsächlich hat sie, sie hatte persönlich Briefwechsel mit Adorno gehabt.
Nein.
Und ja, doch. Und ich habe, meine Proseminararbeit war über Adornos Auslassung zum Expressionismus. Und just dazu gab es natürlich einen Brief, den sie mit Adorno hatte und so. Und
dann, also du bist nicht nur auf dem Gelände der Uni auf die Welt gespuckt worden, sondern du hast auch da studiert.
Ich habe auch da studiert, tatsächlich, ja.
Was hast du studiert?
Germanistik, Soziologie und Pädagogik.
Ein Autor der Germanistik studiert.
Ein Autor der Germanistik. Ja, ist aber Zufall gewesen.
Weit voraus.
Es ist weit voraus anderen anwesenden Autoren.
Okay.
Danke, Frau De Weil. Du bist ja auch unter anderem Inhaber von diesem sagenumwobenen Plattenladen 33 ein Drittel in Düssern. Immer wieder toll zum Stöbern. Macht immer wieder Spaß, da auch reinzuschauen.
Mhm. Und ich möchte ja ganz kurz einwerfen, ein Zitat aus dem neuesten Buch von Bitte? Herrn Oberpichler. Der Plattenladen als sozialer Ort.
Das ist richtig. Das ist richtig und wichtig tatsächlich, weil besonders samstags im Plattenladen, deswegen, ich mache die Samstagsdienste total gerne, weil da kommen Leute mit Zeit. Da wird nicht nur darüber parliert, welche Platte jetzt die beste ist und so weiter, sondern man spricht über Gott und die Welt und natürlich immer über Musik. Erfährt so sehr viel von den Menschen. Also nenne mir 5 Platten und ich sag dir, wer du bist.
Und wenn ich keine Platten habe?
Dann bist du kein Mensch.
Das werde ich dann mal austesten. Ich habe unten im Keller noch eine ganze Kiste stehen von Dubliners über Dead Kennedys.
Sehr gut.
Sisters of Mercy. Und dann bin ich auf deine Analyse gespannt.
Das willst du nicht.
Überrasch mich, Sepp, überrasch mich.
Ja.
Du hast ja auch noch eine Kommunikationsagentur.
Auch das.
Bist Musiker, Kulturaktivist, Podcaster und Schriftsteller. Wie bringst du das alles, diese ganzen kreativen Welten unter einem Hut?
Also ich gucke nicht viel Fernsehen.
Du hast keine Zeit dafür.
Richtig. Nicht mehr. Nein, also es ist wirklich so, ich stehe tatsächlich morgens um 5 auf. Das ist kein Witz, also mache ich wirklich. Schon seit vielen, vielen Jahren setze ich mich dann an den Schreibtisch und schreibe eine halbe Stunde.
Ja.
Morgens um 5?
Morgens um 5. Das ist so ein Kreativding. Ich habe mal so einen Kreativworkshop gemacht vor vielen, vielen Jahren und seitdem mache ich das. Das ist cool, weil man hat morgens direkt nach dem Aufstehen brillante Ideen mitunter. Vieles davon ist sehr großer Quatsch, aber manche sind einfach toll. Und daraus kann man eine Menge machen. So, und dann nach einer halben Stunde etwa mache ich dann eine Stunde Sport. Dann gehe ich eine halbe Stunde mit meinem Hund. Und wenn ich dann nach Hause komme, schälten sich so die anderen aus den Betten, als die Kinder noch zu Hause gewohnt haben. Ja, aber da war ich dann ja schon fit. Meist fange ich dann so um 8 Uhr in der Agentur an zu arbeiten. Jetzt fahre ich dann so um 5 Uhr zum Plattenladen. Der ist aber schon immer ab 2 Uhr auf. Da arbeiten dann halt Leute.
Leute, okay.
Leute. Genau, der Emil und der Hafi zum Beispiel. Emil und
der Hafi. Sachbuch und Fiktion, warum beides? Du hast ja einiges schon geschrieben.
Ja.
Und ich glaube, noch weiter kann man nicht auseinandergehen.
Also die Sachbuchgeschichten waren, was verstehst du jetzt unter Sachbuch? Da sind, wenn du mal meine Wikipedia-Seite meinst jetzt, wo ich ja auch so verschiedene Sachen habe, das waren Auftragsproduktionen tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel für die Stadt Aschaffenburg, die haben eine große digitale Ausstellung zum Thema Romantik gemacht, weil Brentano dort ja begraben liegt. Ich habe die Schrift dazu verfasst. Das ist so ein 70-seitiges Buch mit vielen Fotos zwar drin und so, aber das habe ich gemacht. Das war halt eine Arbeit für einen Germanisten. Und mit solchen Sachen verdiene ich ja Geld. Also von daher.
Also ich weiß es ja aus eigener Erfahrung. Dieses Jahr habe ich gleichzeitig an 5 verschiedenen Geschichten geschrieben. Und ich habe mich da wirklich sehr schwer mitgetan. Also mein Kopf musste sich da erstmal drauf einstellen, wirklich in diese 5 verschiedenen Welten ein- und abzutauchen, dabei die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Deswegen bin ich da völlig fasziniert, wenn ich deinen Werdegang so durchlese und auch immer wieder mitbekomme, wo du gerade dran noch beschäftigt bist.
Das ist aber für mich ganz normal. Also da hört sich albern an, ist aber so. Ja. Also ich lese auch immer 3 oder 4 Bücher parallel. Ich lese nicht nur ein Buch von A bis Z, sondern ich fange ein Buch an, dann nehme ich ein anderes und dann nehme ich noch eins und dann an meinem Bett liegen dann immer so Häufchen. Das hat was mit Feeling zu tun, so doof sich das anhört. Also je nachdem, wie ich mich gerade fühle, greife ich dann nach dem Buch, weil meist kann ich so ungefähr sagen, nachdem ich den Klappentext schon gelesen habe oder auf das Buch drauf gucke, wie das so in etwa sein wird, spätestens wenn ich die ersten beiden Seiten gelesen habe. Und dann nehme ich da immer das, wenn mir danach ist. Und ich kann die auch hinterher auseinanderhalten.
Ja. Also du bist ja, um jetzt nochmal auf dein letztes Buch zurückzukommen, Sounds of Ruhrgebiet, ja auch zu den verschiedensten Musikern hingefahren und hast die interviewt, hast mit denen gesprochen. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache, die wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt, kann ich mir vorstellen. Aber auch spannende Einblicke in dem Schaffensprozess und dem Leben anderer zu geben. Meine Frage jetzt mal an dich, weil die Musik begleitet dich ja schon seit deiner Kindheit. Ich glaube, Elvis Presley, Chuck Berry waren für dich ja auch 2 riesengroße Musiker, wie der Ruhrgebiet, die maßgeblich sind. Aber kannst du dir auch was anderes mal vorstellen? Also als Beispiel vielleicht Regie zu führen? Also mal das Medium komplett zu wechseln und zu sagen, ich gehe jetzt mal in den Film?
Ja, aber hatte ich noch keine Gelegenheit. Also kann sein, wenn sich das irgendwie bietet. Ja. Warum nicht?
Also auch dafür wärst du offen?
Ich bin grundsätzlich offen. Also ich glaube, anders geht das gar nicht, wenn man so ist wie ich. Also ich muss immer offen sein für alles und guck mir auch immer erstmal alles an, bevor ich mir da ein Urteil bilde. Wenn ich aber etwas doof finde, finde ich das doof. Ja. Dann hat dieses Etwas es auch sehr schwer, da rauszukommen.
Es gibt ja auch Medien von wegen, da hat man einfach keinen Zugang zu. Also bei mir ist es zum Beispiel Musik. Ich bin schon in der Schule vom Musikunterricht befreit worden, per Attest, weil meine Musiklehrerin sagte, ja, du bist talentfrei. Es ist einfach so. Dein Vater war talentfrei, du bist talentfrei, du hast ein großes Erbe, nimm es an und geh.
Ich bin, das ist jetzt auch so was Ähnliches, ich bin in der 10. Klasse zu meinem Lateinlehrer gerufen worden. Der sagte zu mir, Oberpichler, pass auf, wenn du nach der 10 Latein abwählst, gebe ich dir eine 4-. Wenn du Latein nicht abwählst, mache ich dich fertig. Kein Witz, genau so war das. Ich habe Latein abgewählt und habe das kleine Latinum bekommen, ohne irgendetwas zu wissen. Also Latein war nicht meins, wie man vielleicht heraushört.
Sauberer Deal. Warum hat man mir das nicht vorgeschlagen?
Weiß ich nicht.
Was hat dich denn zum Schreiben überhaupt gebracht, nicht Latein?
Latein hat mich nicht so... Weiß ich nicht. Ich habe relativ früh angefangen, Gedichte zu schreiben.
In der Schule schon?
Ja. Mhm. Also so mit 11 oder so habe ich, glaube ich, die ersten Texte geschrieben. Das waren halt Gedichte, ja, wenn ich das heute so lese, schmunzelt man so ein bisschen, aber war okay. Also damit hat man halt angefangen und dann habe ich ja auch zu einer ähnlichen Zeit angefangen, Gitarre zu spielen und habe auch relativ früh dann direkt so mit den ersten 2 Akkorden eigene Songs geschrieben, weil das war für mich klar, dass ich jetzt nicht irgendwie nur nachspielen will oder so. Irgendwann sind dann halt mal Kurzgeschichten draus geworden und irgendwann war der erste Roman da, also so.
Okay. Also ich weiß ja aus eigener Erfahrung von wegen, so ein Roman fällt dir nicht mal eben in den Schoß.
Nee.
Da ist viel Arbeit, da ist viel Schweiß und viel Tränen und vor allen Dingen viel Selbstzweifel und noch mehr Einsamkeit.
Ja, aber Einsamkeit kennt man sich ja mit aus als Duisburger Kind. Von daher. Einsamkeit ist echt kein Problem für mich. Hört sich doof an, ja. Ist aber so. Also das kann ich gut.
Also auch Kellerkind, wie wir alle.
Ja, oder Ecke. Ne? Ja. Also muss nicht immer Keller sein. Also ja. Ecke. Es gibt ja von Achim Reichel dieses tolle Lied Eckenlieger Blues. Ich weiß nicht, ob das einer kennt hier. Ich singe den Eckenlieger Blues. Das trifft es ganz gut. Also ich kann mich wirklich auch im größten Getümmel in der Ecke zurückziehen, ja, mit Stift und Block und was schreiben. Also da muss jetzt nicht, ja, irgendwie totale Stille herrschen oder
das
sowas.
Das würde mich auch zu der Frage bringen, wo schreibst du? Also in der Ecke, aber auch woanders? Also suchst du dir bewusst Orte?
Ja, also bewusst setze ich mich morgens um 5 Uhr, mhm, an den Esstisch und, ja, und schreibe eine halbe Stunde. Das ist bewusst. Alles andere passiert so.
Wie schreibst du womit? Mit Stift?
Immer mit dem Stift.
Ja.
Immer. Alles. Auch die ganzen Bücher, selbst die Sachen, die ich im Auftrag schreibe, also selbst dieses Buch da für die Stadt Aschaffenburg oder so, das habe ich alles mit Hand vorgeschrieben. Immer. Ich schreibe immer mit Hand vor. Ja, das hat den Vorteil, wenn ich das dann abtippe, ja, dann habe ich da schon quasi die erste Korrekturlesung. Mhm. Na, dann, wenn es dann getippt ist, dann gehe ich ja nochmal drüber. Und dann schicke ich es entweder zum Verleger oder zum Auftraggeber, ja, oder so. Aber also ich schreibe immer mit der Hand.
Bestimmte Stifte, bestimmtes Papier?
Also ich schreibe gerne in diese A5-Bücher, die mit dem schwarzen Ledereinband, ja, da. Okay. Es muss aber nicht Moleskin sein, weil die Bücher sind total teuer. Die kosten, ja, so 30 Euro oder so, totaler Quatsch.
Und steht noch nicht mal
was drin. Und steht noch nicht mal viel drin, nee. Es gibt so eine Serie, die kann man bestellen, ganz einfach im Buchhandel. Dann kosten die irgendwie 8 Euro oder so. Haben auch 300 Seiten, also 150 Blatt. Die sind super. Aber auf keinen Fall liniert. Ich muss immer kariertes Papier haben.
Okay. Also ich kann es gar nicht. Ich habe es zigmal probiert, mir Notizen zu machen. Ich habe Strukturen versucht zu entwerfen. Ich kann es gar nicht. Ich muss wirklich aus dem Kopf heraus schreiben. Deswegen.
Ja, ich schreibe ja auch aus dem Kopf heraus.
Ja gut, aber ich mache mir keine Notizen.
Die mache ich.
Wie weit greifen die Notizen denn vor? Oder hast du dann immer nur diese Kapitel, die du abarbeitest? Oder sagst du von wegen, also ich mache jetzt die komplette Stroh, diese Verästelung von dem Buch fertig? Oder arbeite ich von,
nein,
Kapitel zu Kapitel zu?
Ich schreibe ja so, dass sich aus dem, was ich schreibe, das nächste entwickelt. Also ja, das, ich mache keinen Plan. Ich mache auch vorher keinen Handlungsast oder so, ja, auf. Ne? Also wenn es jetzt ein längerer Text ist, ich fange einfach an. Das Wichtigste ist immer der erste Satz. Ja, der muss gut sein. Ja. Und danach entwickelt sich alles. Ja. Alles andere kommt. Und der Witz ist ja, bei mir passiert ja ganz viel zufällig. Das war schon immer so. So passieren halt auch die Bücher. Also dann fällt einem plötzlich irgendwas ein, was man gerade erlebt hat. Und das könnte ich doch ins Buch einbauen. Und dann schreibe ich das auf. Dann steht's da. Und also, dann nimmt es auch keiner weg.
Ja. Du bist ja auch mit der Region hier fast schon verwurzelt, kann man sagen. Was fasziniert dich als Schriftsteller so besonders hier?
Am Ruhrgebiet oder an Duisburg jetzt?
So wie als auch. Also erstmal überregional Ruhrgebiet und im Besonderen an Duisburg.
Ja, ich bin halt hier aufgewachsen. Ne? Und das ist ja letztlich eine Prägung, die kriegst du nicht raus. Sind also
Menschen
das,
in Gelsenkirchen auch und da schreibt keiner Bücher?
In Gelsenkirchen schreibt keiner Bücher, weiß ich gar nicht.
Behaupte ich jetzt mal so.
Achso, mutige Behauptung.
Komische These. Aber
ich bin für ein Battle mit Gelsenkirchen bereit.
Also die Herkunft prägt einen immer, würde ich sagen. Allein der Sprachgebrauch, der Beat, so, das ist ja drin.
Naja, aber du hättest ja als literarischen Ort oder du hättest ja auch umziehen können. Es gibt ja Menschen, die das schaffen.
Ich hätte auch umfallen können.
Die schaffen tatsächlich von hier wegzugehen.
Oder über Orte zu schreiben, wo man nicht ist, also wo man nicht lebt.
Ja, aber warum soll ich woanders hin? Also ich bin ja tatsächlich viel, viel durch die Gegend gefahren. Ich habe sehr viel gesehen, das ist so. Aber Ruhrgebiet gefällt mir immer noch mit am besten.
Es ist komisch, ne?
Ja, ist komisch.
Also,
aber San Francisco fand ich toll.
Ehrlich?
Das, ja, aber da wollte ich nicht hin. Also ich war oft in Amerika und ich war auch vergleichsweise lange in Amerika, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, da zu bleiben. Obwohl ich ein Angebot gehabt habe, tatsächlich. Das kann ich ja vielleicht kurz erzählen. Ich war in Arizona, habe da eine Platte eingespielt mit einem Punkrocker, mit einem alten Punkrock-Idol. Und dann sind wir abends, nachdem wir aus dem Studio gekommen sind, sind wir in so eine Kneipe, in so eine Trucker-Kneipe, Arizona. Da sind echte Trucker. Und die sehen auch so aus. Also so, wie man das aus Filmen kennt und wie man es eigentlich für ein Klischee hält, so sind die da tatsächlich. Und da war so eine Open Mic Night. Die Frau von dem Musiker, mit dem ich da war, sagte dann irgendwann, go, go, go. Und weil die wollte mich jetzt da singen hören. Ja, und dann da zimmerte so eine Country-Band rum und dann habe ich mich überreden lassen und habe mit diesen Jungs dann halt zwei Elvis-Songs und einen Song von Johnny Cash gemacht. So. Witzigerweise war im Publikum der Direktor der Schule von Cave Creek, was direkt neben Phoenix, Arizona ist. Und am nächsten Morgen, also zu dem Zeitpunkt hat er aber noch nichts zu mir gesagt, am nächsten Tag sind wir frühstücken gegangen in einem Egghaus. Jetzt muss man dazu sagen, in Amerika sind Egghouses total beliebt. Also da kriegst du...
Also nicht wie Ecke, sondern wie Eier?
Egg wie Ei, genau. Also da kriegst du alles mögliche an Omelettes und Gedöne. Da saß dann auch wieder dieser Direktor von dieser Schule.
In dem Egghaus.
In dem Egghaus. Und der hatte mich dann wieder gesehen. Und dann kam der zu uns an den Tisch und fragte so und unterhielt sich mit meinem Kumpel da. Und die kannten sich wohl irgendwoher. Und plötzlich sagt er so zu mir, machst du denn so? Und sprach mich auf Deutsch an, tatsächlich. Dann habe ich ihm das erzählt, was ich so mache. Und dann fragte er so, was ich so für eine Ausbildung habe und so. Dann habe ich ihm erzählt, dass ich gerade fertig bin mit dem Germanistikstudium und so. Und dann sagt er, ob ich mir nicht vorstellen könnte, an seiner Schule zu arbeiten.
Okay.
Weil er hätte ja gesehen, wie toll ich Musik machen kann und so. Tatsache haben die da einen Deutschlehrer gesucht.
Okay. Und spannend.
Musik und Deutsch? Oder ich meine, ich habe gesehen, wie toll du Musik machen kannst, so willst du an meiner Schule Deutsch unterrichten?
Genau so.
Ist blind. Schon ein Schritt.
Genau. Aber ich glaube, in Amerika werden die Lehrer noch schlechter bezahlt als hier.
Also das ist gut, wenn man sich nebenbei was als Musiker dazu holen kann.
Ich hatte aber damals gerade hier eine neue Freundin und das konnte ich dann nicht machen.
Das geht gar nicht.
Wenn ich vielleicht ein halbes Jahr früher da gewesen wäre,
oder ein halbes Jahr später,
wäre ich jetzt in den USA als Lehrer irgendwie und könnte mit euch nicht den Podcast machen.
Dann hätten wir dich jetzt nicht hier.
Genau, wer weiß das.
Wäre sehr schade gewesen.
Will ja nur sagen, Zufall.
Ja.
Wie so oft?
Wie so oft. Zufällig haben wir noch ein paar andere Fragen für dich.
Au, ja.
Gibt es eigentlich ein Buch oder eine Geschichte von dir, die dir besonders am Herzen liegt?
Von mir?
Von dir eine,
ja.
Die du geschrieben hast.
Eine Geschichte von mir, die mir am Herzen liegt?
Ja, oder alle?
Ja, die sind ja alle irgendwie aus dem...
Aus dem Herzen.
Aus dem Herzen weiß ich jetzt nicht, aber so aus dem Ich erwachsen irgendwie. Aber die mir jetzt besonders nah ist, weiß ich nicht. Also, mehr wüsste ich nicht. Also, die sind irgendwie alle cool und alle zu ihrer Zeit entstanden. Der Witz ist, wenn ich heute irgendwie so das erste Buch lese, Die Stones sind wir selber, das, was ich mit dem Tonk geschrieben habe, da ist so ganz viel drin. Also, das ist ja jetzt auch schon 25 Jahre her oder so. Ne? Wenn ich das heute mal so lese, was ich nicht tue, also ich lese meine alten Bücher nicht, aber wenn ich da mal so rumstöber, weil wir eine Lesung haben oder so, dann bin ich sofort wieder da drin. Also von daher ist das immer auch irgendwie wie so ein bisschen Tagebuch. Selbst wenn das jetzt ein gesponnener Text sein sollte, weiß ich aber, warum ich den damals so gesponnen habe und wie sich das angefühlt hat. Also von daher, da ist immer ein innerer Bezug zu. Das ist nicht so, dass ich mir etwas durchlese, was ich irgendwann mal geschrieben habe und mir das fremd werbe.
Also du hast ja grundsätzlich auch oder gerne eine Vorliebe für die skurrilen und humorvollen Geschichten. Hm. Jetzt siehe Galgenvögel, ist glaube ich von 2016 oder 2016 erschienen.
Der Ruhrgebietswildwestroman.
Ja, genau.
Galgenvögel liegen tiefer.
Ja, wunderbar.
Ja.
Der Titel allein, wir haben es uns beide angeschaut und haben herzhaft gelacht. Ein wunderbares Cover. Ich werde es mir, glaube ich, auch bestellen. Kriegen wir es noch irgendwo? Ist es noch zu haben oder müssen wir es im Antiquariat im Moment suchen?
Also ich habe da vielleicht noch so zwei, drei von. Der Verlag hat, glaube ich, irgendwann mal alle alten Bücher von mir tatsächlich abverkauft. Also die sind weg.
Okay.
Die Stones sind wir selber, ist nachgepresst worden. Mhm. Da hatte sich die Erstauflage relativ schnell verkauft. Davon wird er noch was haben, aber Gitarrenblut, Galgenvögel und auch hier Opa Wallusch, also
der Rock'n'Roll-Opa.
Der Rock'n'Roll Opa, die sind, glaube ich, weitestgehend weg. Ja.
Dann werden wir
aber das wird man kriegen.
Das ist ja auch ein besonderer Humor, der da zugrunde liegt. Die Inspiration wird wahrscheinlich auch dein Ruhrgebietsblut sein, ne? Dein Revierblut.
Immer. Ich finde ja, wenn wir uns hier ein bisschen Mühe geben, haben wir den besten Humor der Welt. So. Also das ist so. Und der wird auch oftmals nicht verstanden. Und wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann sind das humorlose Menschen. Also das ist wirklich so. Ich war ja früher, in den 90ern waren wir ja viel auf Tournee mit der Band auch und so. Und immer wenn wir in Süddeutschland gespielt haben, und da habe ich teilweise ja Ich liebe es, Ansagen zu machen, mit denen keiner rechnet. Das ist so schwer da.
Man eckt da an.
Ich kenn's immer. Man eckt da sehr an. Ja. Also die kommen auch mit der Schnelligkeit nicht klar, die wir so
auch
teilweise haben.
Haben die sehr viele Probleme.
Null.
Habe ich festgestellt.
Direktheit geht gar nicht.
Ja.
Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Da habe ich mich dann irgendwann ein bisschen zurücknehmen müssen. Aber habe ich dann auch nicht mehr eingesehen. Zurücknehmen ist ja auch doof.
Nö.
Aber rausgeflogen seid ihr dann nicht, aufgrund deiner Witze.
Es gab aber Situationen.
Ist kein Witz. Macht Singen im Käfig Spaß.
Im Käfig?
Siehe Blues Brothers.
Siehe Blues Brothers. Oh, so ein Ding. Rawhide.
Ja.
Weiß ich nicht. Also in so einem Käfig habe ich tatsächlich...
Oder?
So schlimm war es noch nicht.
Du musst überlegen.
Nein, ich glaube nicht. Nee.
Du hast vorhin schon mal über die zahlreichen Bücher, die du parallel liest, gesprochen. Mhm. Welche Bücher liest du denn selbst? Was sind das für Bücher? Sachbuch, Roman?
Auch, ich lese sehr gerne, tatsächlich lese ich sehr gerne Sachbücher. Deswegen habe ich auch Soziologie studiert, weil ich das...
Weil du Sachbücher lesen möchtest.
Ja.
Kann man auch ohne Studium.
Kann man machen, aber das ist ja langweilig. Nein, ich fand das toll. Also ich denke dann immer, so ein bisschen was wird ja hängen bleiben und das macht einen schlauer. Oder zumindest nicht dümmer. Und deswegen mache ich das. Also ich schaue ja auch total gerne Dokumentationen. Mhm. Wenn ich die Wahl habe zwischen irgendeiner Serie oder so oder einer guten Dokumentation. Ich gucke immer die Dokumentation. Aber zurück zu den Büchern. Wie gesagt, halt querbeet tatsächlich. Und wenn du wissen willst, was ich aktuell lese, ich lese auch gerne Comics tatsächlich, so Graphic Novels.
Mhm.
Da gibt es momentan eine sehr schöne Graphic Novel, so wird es ja gesprochen. Odysseus heißt die. Das ist ein Comic, der eigentlich von 68 bis 74 entstanden ist, von französischen Comiczeichnern, die halt die Odyssee nacherzählen in tollen Bildern, aber in dem Style der Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Das ist auch so eine Schwarte, weil diese ganzen Comicstrips, die sind damals im Rahmen einer Zeitschrift veröffentlicht worden, immer so zwei Seiten. Und das ist jetzt erstmalig in Deutsch als Gesamtausgabe rausgekommen, habe ich mir gerade bestellt und gerade angefangen, super. Parallel lese ich Till von dem, der auch die Vermessung der Welt geschrieben hat. Ich komme gerade nicht drauf. Daniel Kehlmann, danke.
Wunderbar, Daniel Kehlmann kam aus dem Publikum. Wir haben hier
sehr
ganz
gut, sehr
schlaue
gut, sehr
Gäste.
Genau das.
Vielen Dank.
Und noch so ein soziologisches Buch.
Ach, noch so eins.
Warum wir so sind, wie wir sind. Aber
ui,
okay.
Das hört sich spannend an.
Ist es?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ist so.
Und wenn du Bücher liest, kaufst, gebrauchte oder neue?
Sowohl als auch.
Und hast du so ein Bücherding, also neues Buch kaufen und dann mal so und dran riechen? Kennst du sowas? Hast du irgendein Ritual mit deinen Büchern?
Nee.
In der Fachsprache nennt man das Fetisch.
Steht was über dich also in dem Buch, warum wir so sind, wie wir sind. Aber Reklambücher kennst du noch.
Ja, selbstverständlich.
Und hast du ein Reklamgefühl? So?
Also Reklam hatte ich in der Schule natürlich.
Alle.
Im Studium auch ein paar. Aber würde ich heute echt nicht mehr anpacken, tatsächlich.
Ja, aber warum?
Weil ich die doof finde. Also die sind klein, die sind unhandlich. Also ich, Buch, finde ich, braucht so einen Umschlag. Man muss ein Hardcover haben, das muss in der Hand liegen. Das ist Buch.
Okay.
Ansonsten ist das eine Ansammlung von Seiten. Aber bevor ich gar nichts lese, lese ich dann auch gerne ein Reklam.
Okay.
Ja?
Musik.
Bin ich raus.
Ja, haben wir ja gehört.
Haben wir gehört.
Du bist ja rausgeschmissen worden.
Du bist auch rausgeflogen, haben wir gehört.
Schriftlich.
Disqualifiziert aus dem Musikunterricht. Hörst du Musik, wenn du schreibst?
Unterschiedlich, weil ich ja überall schreiben kann, tatsächlich. Also,
du kannst
wenn
auch überall Musik hören, oder? Mit Kopfhörern?
Auch. Ja, nee, aber das mache ich eigentlich nicht. Nee, also ich gehe auch nicht so durch die Gegend und habe Kopfhörer auf. Das habe ich früher mal gemacht, als es noch Walkman gab. Da war das irgendwie cool, mit Walkman durch die Gegend zu latschen. Aber ich würde heute nicht auf die Idee kommen, mir irgend so einen Streaming-Scheiß auf mein Handy zu ziehen und mit diesen Steckis im Ohr durch die Gegend zu laufen. Das ist viel zu unfallanfällig. Ich habe schon ein paar Leute fast umgefahren, weil die überhaupt nichts mitkriegen, weil die so verballert sind mit ihrer komischen Musik auf dem Ohr.
Das ja, aber du sollst ja nicht laufen, sondern schreiben.
Richtig.
Du hast nicht Musik im Hintergrund oder spezielle Musik, um irgendwie so ins Gefühl, aber wäre vielleicht auch ein bisschen doof morgens um 5.
Morgens um 5 wird das auch gar nicht gehen bei uns, das ist richtig.
Ja, dann wären die anderen Mitbewohnenden nicht so glücklich. Was war für dich zuerst da, Musik oder Literatur? Jetzt hast du ja schon sehr, sehr früh Gedichte geschrieben.
Ja, aber noch früher war natürlich Musik. Erste eigene Platte, Elvis, Elvis Sings Hits from His Movies, werde ich nie vergessen, mit 9. Aber ich hatte vorher schon eine Lieblingsplatte aus dem Schrank meiner Eltern gefischt. Meine Mutter war damals im Bertelsmann Musikclub. Kennt das noch jemand? Da hat man immer so alle 2 Monate oder so haben so eine Platte zugeschickt bekommen. Echt? Und da gab es eine Platte, die fand ich sensationell. Das war eine Single und da war auf der A-Seite Caterina Valente und Rolling Stones und auf der B-Seite The Who, My Generation und Pierre Brice mit Goodbye Winnetou.
Wilde Mischung.
Sensationelle Platte, die habe ich immer noch und die wird natürlich in Ehren gehalten. Das war meine erste Lieblingsplatte tatsächlich.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, that's never free.
Gab es nicht auch so einen Bertelsmann-Clubladen auf dem Sonnenwall?
Ja,
ich meine, ich kann mich so ganz dunkel daran erinnern.
Der hat auch erst so vor 30 Jahren zugemacht.
Ja. War auch gut
letztens.
So.
Aber das stimmt, das gab's. Wie gesagt, also meine Mutter war in diesem Bertelsmann Musikclub irgendwie eine Zeit lang und dann kam ab und zu so Chris Howland Schlagerstudio zum Beispiel. Das waren so Compilations und zwischendrin hat Chris Howland immer moderiert.
Jetzt, liebe Leute, jetzt kommt eine neue Nummer von den Rolling Stones und hier hören wir Satisfaction.
Das war Chris Howland hier auch in unserer
Podcast-Sendung. In der Art.
Im Interview mit Sepp Oberpichler.
Ja, richtig, richtig. Das war schon cool.
Aber das war ja jetzt Musik konsumieren, also hören.
Ja.
Und selber Musik machen.
Also angefangen Gitarre zu spielen habe ich auch so mit 11 oder 12.
Wow, du hast alles sehr früh gemacht irgendwie.
Ja, das ist so. Aber war ja auch schön. Früh anzufangen, meine ich.
Ja. Und dein neuestes Buch, wir können ja jetzt mal zu deinem Buch kommen, ja. Ist ja auch über Musik.
Ja.
Ich hatte vorhin schon mal gesagt, ich habe da ein Lieblingswort in dem Buch gefunden. Mein neues Lieblingswort. Und vorab haben wir uns ein bisschen unterhalten. Auch dein Lieblingswort?
Eines der vielen Lieblingswörter von mir.
Genau, vielleicht magst du selber.
Ne, lies du mal, ich habe keine Brille auf.
Ach so, okay. Für dahin heißt es hier.
Für also dahin, ja, ist ein tolles Wort.
Nur begab es sich zur Sommerzeit im Jahre des Herrn 2020, dass der erste Corona-Lockdown vorbei war und man glaubte, für dahin würde alles seinen geregelten Gang gehen.
Richtig.
Da bin ich stutzig geworden und dachte, ob du wohl zu Hause ein Buch hast mit vergessenen Wörtern.
Nein, also nee. Ich kenne einfach ein paar Worte so. Und die versuche ich dann.
Die anderen nicht mehr benutzen.
Ja, ja, gerade die, die machen doch am meisten Spaß.
Ja, und Unken.
Unken ist auch ein sehr beliebtes Wort.
Ein Begriff im Publikum, ja, wird genickt. Klar. Unken, ja, aber für der hin auch. Für der hin.
Doch.
Respekt, Respekt ans Publikum. Und du hast hier in diesem Buch verschiedenste Sounds of Ruhrgebiet, Musiker aus dem Ruhrgebiet,
ja,
interviewt. Und ja, gibt es so einen Tenor, den du sagen würdest, den alle so zusammen gesagt haben, außer dass der Plattenladen ein sozialer Ort ist?
Ja, also was letztlich ja bei den unterschiedlichen Gesprächen herausgekommen ist, also jetzt muss man vielleicht ja sagen, wen ich da alles interviewt habe. Ne?
Okay,
also,
wollen wir mal?
Mach mal, fang. Komm, so,
also,
komm,
du hast die Brille nicht. Peter Bursch.
Peter Bursch, Krocker, den kennt man ja hier in Duisburg.
Peter Bursch kennt man natürlich in Duisburg, ist ja ein Begriff.
Klar.
Krocker.
Krocker ist der Bassmann von Upright Citizens. Die erste Punkband aus Deutschland, die in den USA getourt hat.
Ja, richtig, ja, bekannt. Also die kannte sogar ich auch.
Ja, großartige Band.
Ja. Tommy Finke ist dabei.
Tommy Finke aus Bochum, der sehr viel für Theater geschrieben hat. Also der macht Musik für Theater. Der hat aber auch ein paar tolle Soloplatten gemacht hat. Toller Singer, Songwriter. Aber aktuell halt viel für Theater. Und er hat viel für Adolf Winkelmann, für den Filmemacher Adolf Winkelmann gearbeitet.
Ganz wunderbare Filme, jede Menge Kohle.
Jede Menge Kohle ist natürlich
gesehen hat, ein ganz, ganz wunderbarer Ruckewitz.
Ja, und die Abfahrer.
Die Abfahrer auch. Tommy Finke hatten wir jetzt gerade. Stefan, ja, Josephus.
Stefan Josephus ist der Schlagzeuger von Franz K. Franz K. kannte damals eigentlich, also zumindest wer so in den 70ern in Deutschland Musik gehört hat, kannte Franz K. Das war so richtig Arbeiterrock. Das waren so die deutschen Status Quo.
Okay.
Also wirklich, Franz.
Wann war das? Wann, aber wann?
70er Jahre, ja, hatten die so ihre Hochphase und dann bis so Mitte der 80er und dann ging auch deren Stern so ein bisschen bergab. Aber das war so richtig so, das waren so Rockarbeiter. Ja. Stefan Kleinkrieg ist der Gitarrist von Extra Breit.
Die, okay, kenne ich auch.
Ja, natürlich.
Kenne ich auch.
Hurra, ja, hurra, die Schule brennt. Und so weiter. Genau, und er hat die Band,
ne,
gegründet.
Aus dem Ruhrpott, ja, hat die, ja, Band gegründet.
Hagen.
Und kommt von hier.
Aus Hagen.
Hagen, ja, da hast du auch, ist so Grenze, Ruhrgebiet.
Da ist Grenze. Das ist kurz vor Sauerland, aber gehört noch offiziell zum Ruhrgebiet.
Wenn es, ja, hilfreich ist, ist es Ruhrgebiet.
So, wenn es nützt.
Ja. August Koslowski.
August Koslowski ist der Sänger von Herne 3, aus Herne halt. Die hatten einen großen Hit, kennt er bestimmt noch, Immer wieder aufstehen. Dann sagt er, immer wieder aufstehen, immer wieder sagen, es geht doch. Okay.
Christiane Schäfer-Winkelmann, wahrscheinlich verbindet mit Herrn Winkelmann.
Das ist die Frau von Adolf Winkelmann. Ja. Und Christiane Schäfer-Winkelmann hat damals den Film Punk in Duisburg gedreht, 1981.
Klar.
Das musste ich einfach aufnehmen. Und vor allen Dingen, Christiane war damals halt Redakteurin vom WDR. Und die Sendung Punk in Duisburg lief ja nach dem internationalen Frühschoppen sonntags vor der Sendung mit der Maus. Und das habe ich als 14-Jähriger im Fernsehen gesehen. Und danach war bei uns Mittagessen. Und dann war man natürlich so aufgewühlt. Man hatte, boah, diese ganzen Punks in Duisburg und so. Großartig. Damals gab es sowas wie eine Punk-Szene, ja, das ist richtig, ja, ja. Und die Christiane hat mir dann, weil sie einen ganzen Karton von Fotos hatte, die sie während der Produktion des Films geschossen hat,
ja,
und die aber nie irgendwo erschienen sind, hat sie mir die Bilder gegeben, hat gesagt, mach damit, was du willst. Und deswegen sind da so viele Bilder von ihr in dem Buch.
Ah, sehr schön, ja.
Und das ist wirklich exklusiv, die hat kein anderer. Und die wird auch nie in ein anderer bekommen.
Ja, ich jetzt, weil im Buch, weil ich das Buch von dir habe.
Nein, und da sind noch viel mehr Fotos, aber das ist natürlich ein irrer Fund. Ne?
Also, wir haben noch Wulf Schneider hier stehen.
Wulf Schneider von den Zarts aus Bochum, Das war eine Band, die war Ende der 80er, Anfang der 90er in Bochum weltberühmt, muss man wirklich sagen. Also das waren echt
in Bochum weltberühmt.
In Bochum weltberühmt.
Geht die, nur im Ruhrgebiet.
Die haben, ja, also das war wirklich so ein eigener Kosmos und die haben zwei ganz tolle Independent-Platten rausgebracht. Also wirklich, wenn die aus England gekommen wären, hätten die sowas wie The Cure oder New Model Army oder so werden können. Yeah. Also wirklich fantastisch, aber ja.
Stefan
halt so
Stoppock.
Ja, Stefan Stoppock kennt man ja aus Essen.
Stoppock kennt man.
Stoppock kennt man, genau.
Und Willi Wucher.
Ja, Willi Wucher auch aus Duisburg hier. Einer der Urpunk eigentlich in Duisburg. Der erste Punk in Duisburg. Und der hat ja auch in dem Film, war er die haupthandelnde Person.
Du hast vorhin sowas angedeutet, wenn sie nicht aus Bochum wären, wären sie... Was hast du gerade gesagt?
Das habe ich gesagt.
Weltberühmt.
Weltberühmt.
Weltberühmt, ja.
Und das klingt auch so ein bisschen durch in dem Buch. Also, dass wir im Ruhrgebiet nicht zu schätzen wissen. Also, wir mögen unsere Kinder nicht und...
Habe ich geschrieben, wir mögen unsere Kinder nicht. Das ist ja auch so.
Ja.
Das fällt mir immer wieder auf. Das liegt wahrscheinlich an ganz unterschiedlichen Aspekten. Also, der einzige Ruhrgebiets-Rockmusiker, der ja wirklich nicht nur bundesweit, sondern sagen wir mal europaweit bekannt geworden ist, ist Grönemeyer. Mhm. Der aber kaum, dass er berühmt war, ist er ja auch weg aus dem Ruhrgebiet. Das muss man ja auch dazu sagen. Ansonsten, wir haben hier so viel an Potenzial und tollen Künstlern, Künstlerinnen.
Und wir wissen es nicht zu schätzen.
Nein, wir wissen es nicht zu schätzen,
warum?
Weil ich glaube, dass wir Kunst hier gar nicht schätzen oder überhaupt Kreativität hier nicht schätzen, weil übers Ruhrgebiet immer gesagt wird, das ist halt so ein Mucker-Arbeiter-Ding.
So ein Schmuddelkind in der Republik.
Ja, das war ja sicherlich auch lange so. Und man hat Kultur ja auch quasi unterm Teppich gehalten, weil die Leute sollten ja am nächsten Morgen auch wieder arbeiten gehen.
Ah, okay.
Ne, und zur Unterhaltung gab es ja Fußball. Deswegen hat Fußball ist ja hier der Gott. Also Fußball macht alles andere platt. Das wird auch so bleiben. Also Fußball kriegt Kohle ohne Ende. Selbst andere Sportförderung ist ja weit, weit, weit unter dem, was in den Fußball gesteckt wird. Ne? Fußball ist halt die Volksbelustigung und dann danach hat erstmal alles andere abzustinken. Deswegen gibt es das hier so nicht. Wenn man aber ein paar Kilometer weiter guckt, zum Beispiel nach Köln, da ist Kultur ganz anders. Also in Köln gibt es irgendwie 500 Bands und jede Band singt jedes Jahr mindestens zwei Lieder über Köln und die haben eigene Hitcharts für ihre Kölner Songs und die werden gekauft und die feiern sich selber in einer Art und Weise, dass es einem Außenstehenden schon fast peinlich ist irgendwie, aber da ist wirklich Szene, da ist Kulturszene, das muss man oder das muss der Neid denen lassen. Das haben wir hier nie geschafft, was eigentlich lächerlich ist, weil wir sind sechsmal so groß wie scheiß Köln, also von daher, kommst du aus Köln, oder?
Nee.
Ach so. Also wir brauchen uns da wirklich nicht verstecken.
Ich werde in Duisburg sterben.
Das finde ich super.
Aber
ich
noch nicht so weit. Du musst noch ein paar Fragen stellen.
Ein paar Fragen musst du noch machen.
Wo siehst du aktuell die größten Herausforderungen für Kunst und Kultur im Revier?
Eine große Herausforderung sind auf jeden Fall die mangelnden Spielorte. Und es ist natürlich auch so ein bisschen die mangelnde Lust der Leute rauszugehen. Also seit Corona hat man ja Messwerte tatsächlich, ist das Ausgehverhalten um 50% zurückgegangen. Das ist natürlich tödlich für Kultur, die auf Publikum angewiesen ist.
Ja, das habe ich selbst auch schon festgestellt. Also es ist ganz schwierig, die Leute in Veranstaltungen reinzuziehen, wo man dicht beieinander sitzt. Das ist in den Köpfen der Leute wirklich hängen geblieben.
Nee, es hat sich noch was anderes verändert, glaube ich. Also, und das liegt an den großen Spielstätten. Also wenn man zum Beispiel hier die Köpi Arena, die ja jetzt Rudolf Weber Arena, glaube ich, heißt, wenn irgend so ein Typ kommt wie, sagen wir mal, Sting, dann kostet die billigste Karte 120 Euro. So, und die teuerste 200, sagen wir mal. Viele Menschen sagen sich, dann gehe ich einmal im Jahr, gönn mir so ein Konzert, aber das Konzert um die Ecke, ne, von einer lokalen oder regionalen Band für einen Fünfer oder einen Zehner, ist dann nicht mehr drin. Und das war zumindest, sagen wir mal so, in 80ern oder so komplett anders. Also ich weiß ja, mit meiner eigenen Schülerband haben wir in jeder Kneipe gespielt. Und es waren immer Leute da. Es war jetzt nicht immer mega voll, aber es war immer gut besucht. Ja. Und man hatte da seine 3-D-Mark-Eintritt oder 5-D-Mark-Eintritt. Die wurden halt bezahlt. Die Leute haben sich das angeguckt. Die hatten Spaß, am Samstag rauszugehen. Dann haben die sich alle besoffen, aber das ist ja auch egal. Also man ist rausgegangen, hatte Spaß und das fehlt heute so sehr. Dadurch sind natürlich auch viele Spielorte verloren gegangen. Ne? Also etliche Kneipen oder Jugendheime. Es gibt keine Jugendheime mehr.
Ja, das finde ich ganz schlimm.
Früher haben wir, unsere ersten Konzerte waren alle in Jugendheimen.
Ja,
die Jugendheime waren damals die Geburtsstunde für viele Bands, weil die Jugendheime hatten teilweise einen Veranstaltungsraum, der Technik hatte. Wir hatten ja alle nichts. Also wir persönlich hatten keine Technik. Ja. Aber in Jugendheimen gab es das. Da gab es eine kleine Gesangsanlage und dann gab es irgendwie zwei Leute, die ihren Zivildienst gemacht hatten. Die kannten sich damit aus. Das waren dann für uns die Magier. Boah, guck mal, der hat uns laut gemacht. Super, wie geht das so? Ne? Also wir hatten von Technik gar keine Ahnung. Das haben wir alles in Jugendheimen gelernt.
Ja.
Wenn du heute eine junge Band machen willst oder so, wo willst du das herholen? Na klar, du kannst ja alles auf YouTube angucken, ja, aber deswegen stehst du selber noch nicht.
Da musst du Geld haben für einen Proberaum.
Das ist das Problem.
Du kannst ja nicht einfach auf die Straße proben. Und
auch
nicht zu Hause.
Das fehlt natürlich. Ne?
Ja. Ich habe, das finde ich ganz fürchterlich, um nochmal auf Gelsenkirchen zurückzukommen, wobei die da echt nichts für können. Als Taylor Swift da aufgetreten ist, sind die mit dem Flugzeug angereist. Weil es billiger war, von den USA inklusive Ticket, inklusive Eintritt in Deutschland das Konzert zu besuchen, als in den USA.
Ja.
Welche Preise werden da mittlerweile aufgerufen?
In den USA?
Ja, das ist so krankhaft.
Ja, das ist krank. Ja, aber
höher als hier.
Da ist letztlich ja dieses Gewinnmaximierungsprinzip noch deutlich übersteigerter als bei uns.
Was denkst du, braucht Duisburg, um sich kulturell noch stärker aufzustellen? Um jetzt den Fokus mal wieder auf unsere Lieblingsstadt zu bringen.
Also neben den angesprochenen Spielstätten, ich meine, wir sind jetzt hier in einer, das ist ja auch toll, aber es bräuchte sicherlich jemand, der sich kümmert. Ne? Also mittlerweile ist es ja so, dass wenn du mal fragst, wer kümmert sich um Rockmusik in Duisburg, wirst du keine Antwort bekommen, weil da gibt es irgendwie keinen. Das war zum Beispiel bis tief in die 90er auch anders. Da gab es im Kulturamt einen Bernd Uhlen, der hat sich wirklich für die Duisburger Szene in Anführungszeichen, aber Anfang der 90er hatten wir sowas Kleines noch, der hat sich da gekümmert und der hat Auftritte vermittelt und da gab es ja auch noch diese Sparkassen-Sampler fast jedes Jahr.
Haben wir die nicht noch, Sounds of Duisburg? Gibt es doch auch noch, meine ich, oder?
Ja, sowas, aber das interessiert ja keine Sau mehr. Das ist auch gar nicht bekannt. Da schreibt noch nicht mal mehr eine Watz drüber. Mhm. Was ja auch in meinem
auch in Buch steht.
Ja, genau. Ne, die schreiben halt lieber über eine Düsseldorver Band, die jetzt
in
Duisburg spielt oder nicht mal in Duisburg spielt, aber die irgendwo spielt. Oder über eine kölsche Band, die ankündigt, im nächsten Jahr auf Tournee zu gehen. Da wird dann eine ganze Seite drüber geschrieben, aber wenn eine Band aus Duisburg eine neue Platte rausbringt oder so, ist das noch nicht mal ein Einspalter wert.
Ja.
Das ist so.
Stell dir vor, du hast Wunschkonzert.
Aha.
Was würdest du dir für die Duisburg-Kulturszene wünschen?
Freien Spielort, wo jeder auftreten kann und wo gutes Equipment ist und wo viele Leute hinkommen. Mit guten Getränkepreisen.
Da bin ich bei dir.
Wobei, muss ich ja dann zur Rettung von einigen Lokalen sagen, haben wir ja teilweise so die Session-Orte, wo das passiert. Auch ohne Eintritt. Also Hafen-Jam oder so in Ruhrort.
Das ist es dann
Stövis
aber auch.
Macht das. Stövis und Steinbruch, also drei. Ich weiß von dreien. Da gibt es Jam. Aber.
Ja, aber das. Im Steinbruch auch? Wie oft passiert das denn da?
Einmal im Monat, glaube ich.
Ja.
Einmal im Monat.
Da also die auch wir haben aber voll. So eine professionelle Jam dann, ne? Das sind doch, stehen doch vorher fest, die Leute, die da spielen.
Nee, da kannst du auch hingehen mit deiner Gitarre.
Okay.
Ja, aber hier im Bohrer findest du auch statt. Also um das Bohrer nicht zu vergessen, hier am Dellplatz.
Bohrer nicht zu vergessen, also. Sorry, so ein paar Orte haben wir, aber wahrscheinlich nicht. Und wenn sie dir nicht bekannt sind, machen sie auch irgendwas nicht richtig.
Ja, aber es ist definitiv für eine Stadt bei 500.000 größer als Düsseldorf, ist es nicht.
Das ist das Problem.
Peinlich,
genau. Also ne, das wird ja dann auch gerne hier von Wirtschaftsförderung oder so, wird ja dann immer gesagt, ja, wir haben ja total viel, wir haben hier, und dann zählen sie zwei, drei Orte auf. Mhm. Aber wir sind eine, oder wollen uns immer als Großstadt sehen, haben irgendwie 500 oder ein paar mehr, 1000 Einwohner. Aber das, was hier passiert, ist letztlich weniger als in Wesel oder so. Mhm. Noch nicht mal, vielleicht passiert sogar in Hamminkeln mehr.
Welche Projekte werden wir noch von dir erwarten können?
Weiß ich nicht.
Hast du noch was in Planung?
Ich habe noch einiges in Planung, ja. Also momentan arbeite ich mit meiner Punkband an einem neuen Album. Also wir schreiben gerade neue Songs.
Wie heißt die? Haben wir noch gar nicht
Kupferwerk
gesagt?
Gold, weil wir in einer Kupferhütte proben. Oh. Deswegen, wir sind das Gold des Kupferwerks, so gesehen. Ja, ne, Metaller, weißt du, ja, die, ja. Da kommst du ja nicht weg.
Nee, stimmt.
Ne, früher Mannesmann, jetzt Kupferhütte. Ja, nicht weit gekommen.
Und immer noch in Duisburg.
Und immer noch in Duisburg, genau. Also das ist relativ aktuell. Dann habe ich gerade noch so eine Idee für ein neues Buch, aber da kann ich jetzt noch nicht drüber sprechen.
Okay, laden wir dich dann nochmal ein.
Bestimmt.
Gibt es eine literarische oder musikalische Empfehlung, die du unserem Publikum mit auf den Weg geben würdest?
Würdest, wenn ich gefragt werden würde.
Würdest du, wenn du gefragt werden würdest?
Also meine musikalische Empfehlung ist immer The Who. The Who, The Who, The Who, The Who. Meine Lieblingsband, wie man vielleicht heraushört.
Schwierig.
Also das, besonders, weil Pete Townsend wird 80 am 19. Mai. Da spiele ich übrigens mit Hennes Bender in Bochum und wir machen ein Konzert für Pete Townsend.
Ja, habe ich gehört. Wir waren bei Hennes Bender in Moers und da hat er ein bisschen verraten.
Hat er schon verraten?
Hat er schon verraten.
Der Sack.
Er hat wieder gepetzt.
Nein, aber das, also musikalisch ist das einfach die Band, die mich immer am meisten abgeholt hat, muss ich sagen. Literarisch gibt es so vieles, was ich gut finde oder auch empfehlen könnte, aber wenn man anfängt zu lesen, würde ich wirklich sagen, Jack Kerouac unterwegs bzw. on the road. Das war so für mich der Einstieg in die amerikanische Literatur, in die Beat-Literatur und das ist immer noch ein tolles Buch. Dann muss man allerdings auch Jazz hören. Ist jetzt nichts für jeden.
Nee, ist nicht für jeden.
Also ich mag es mittlerweile. Ich habe ja auch reingehört. Ich bin jetzt kein Experte, aber mittlerweile finde ich so Stück für Stück Zugang zu der Musik.
Das kommt mit dem Alter.
Wahrscheinlich. Ne? Also mit dem Schmerzen beim Aufstehen kommt auch die Vorliebe für den Jazz.
Herr Klafke, haben Sie noch eine Frage?
Ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch. Du hast mir zu Anfang der Sendung gesagt, ich soll nicht so viel reden.
Richtig.
Das und daran halte ich mich, wenn du mir das sagst.
Das hat ganz wunderbar geklappt. Der Gast hat mehr geredet als Herr Klafke.
Was Respekt. Selten ist.
Vielen Dank, Sepp, dass du unser Gast warst. Du
sehr gerne.
Reden. Das hat auch mit Herrn Klafke geklappt. Es wird weitergehen. Unser nächster Gast am 3. Juli ist Ralf Koss. Wenn jemand aus dem Publikum nochmal kommen möchte, sehr gerne. Ralf Koss kommt im Juli. Im September haben wir dann einen nicht ganz so unbekannten Autor zu Gast, nämlich Bernhard Klafke mit seinem neuen Buch. Zwei neuen Büchern. Da wird mich dann in der Moderation der Daniel Jung unterstützen. Und im Dezember wird Dieter Ebels kommen. Herzlichen Dank ans Publikum. Danke, dass Sie hier da wart. Und danke an dich.
Gerne, gerne.
Danke. A thousand smiles.